Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen. Zu Gast heute ist ein Mann, der Schluss gemacht hat, um seiner neuen Liebe nachzugehen. Er hat Schluss gemacht mit der Politik und sich reingestürzt in die unabhängige Organisation, die einem Teil der Politik, der Wirtschaft auf die Finger guckt, was sie da so macht. Der ehemalige Finanzpolitiker der Grünen und heute Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende ist da. Dr. Gerhard Schick, herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Morgen.
Sie haben vor einem Jahr alles abgegeben, Sie haben kein grünes Amt mehr, Sie sind aus dem Bundestag ausgezogen und trotzdem haben Sie irgendwie noch so ein grünes Herz, denn Sie sind mit dem Rad gekommen heute.
Ja klar, ich bin auch noch grünes Parteimitglied, aber vor allem der Spaß an Bewegung ist mir noch nicht verloren gegangen.
Wie weit war es denn heute Morgen?
Das sind knappe 5 Kilometer. Das lässt sich leicht machen.
Wir sind in Berlin. Von wo nach wo mussten Sie radeln?
Erklären Sie mal. Charlottenburg hierher ins RIA-Studio.
Und wenn wir aus dem Fenster gucken, da draußen bewegen sich die Bäume, es geht Wind, es nieselt so ab und an mal vor sich hin. Macht Ihnen das gar nichts aus?
Also es ist jetzt die Zeit, wo man schon was sich um den Hals tut, damit er nicht kalt wird, aber ich bin noch ohne Handschuhe unterwegs gewesen.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Es gibt ja solche und solche Radfahrer, ne? Es gibt welche, die können an überhaupt nichts denken und es gibt welche, die bereiten sich auf den Tag vor, wenn sie auf dem Rad unterwegs sind, die strukturieren schon, die denken.
Da gehöre ich zu der zweiten Gruppe. Also manchmal singe ich einfach nur auf dem Fahrrad oder Pfeife, aber manchmal bereite ich auch richtig die nächsten Gespräche vor, ja.
Was haben Sie heute Morgen gesungen?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Aber Sie sind mit guter Laune auf dem Rad unterwegs.
Ja, in der Regel ja.
Und das ist schön. Der Finanzexperte, der ehemalige finanzpolitische Sprecher der Grünen, Gerhard Schick, ist im Gespräch heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Seine Karriere als Politiker hat er selbst beendet. Er hat sein Bundestagsmandat niedergelegt. Warum er das gemacht hat, was es ihm gebracht hat, das besprechen wir. Gerhard Schick ist da, 47, zu Hause in Berlin, mit dem Rad angereist, haben wir gerade erfahren, ehemaliger Finanzexperte der Grünen im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vor einem Jahr haben Sie die Politik verlassen. Warum haben Sie das gemacht?
Na, die Politik habe ich ja eigentlich nicht verlassen. Das, was ich jetzt mache, ist auch politisches. Es ist bloß nicht mehr Parteipolitik, es ist nicht mehr parlamentarische Aufgabe. Mhm. Aber ein politischer Mensch bin ich nach wie vor. Und mit dem, was die Bürgerbewegung Finanzwende vorhat, sind wir ja schon auch im politischen Raum.
Mhm. Als Politiker kämpft man so ewig, da reinzukommen, dieses Bundestagsmandat zu bekommen. Man geht in Wahlkämpfe und dann geben Sie es einfach so her. Wie lange hat das gedauert, bis das mit Ihrem Kopf, mit Ihrem Herzen vereinbart war?
Es war keine leichte Entscheidung, denn mir hat ja das Spaß gemacht im Bundestag und die These, man kann nichts erreichen aus der Opposition, die ist einfach falsch. Mhm. Ich glaube, ich habe schon einiges erreicht und Spuren hinterlassen, aber ich habe eben gesehen, dass ein neues spannendes Projekt, wo wir gemeinsam mehr erreichen können als jeder Einzelne, der bisher an diesen Themen gearbeitet hat, und deswegen ist dann irgendwann klar geworden, ja, das passt. Und im Rückblick muss ich sagen, nach 13 Jahren Bundestagsarbeit war es vielleicht auch gut. Fühlt sich auf jeden Fall richtig an, auch was Neues anzufangen.
Aber war es eher der Kopf oder war es eher das Herz, das gesagt hat, du kannst da so nicht weitermachen?
Oh, ich hatte nicht den Eindruck, ich kann da so nicht weitermachen. Ich hätte sehr gut weitermachen können. Es war die Entscheidung zwischen zwei guten Dingen. Eigentlich eine Luxussituation zwischen einem neuen spannenden Projekt und einer alten Aufgabe, die mir Spaß gemacht hat und wo es keine Notwendigkeit gab, rauszugehen.
Können Sie beschreiben, was genau Sie aufgegeben haben?
Naja, das ist zum einen natürlich dieser Status des Abgeordneten, der einhergeht mit durchaus ein paar Privilegien aus der Sicht der meisten Bürgerinnen und Bürger, die dann irgendwann aber, naja, die gehören zur Arbeitsausstattung. Ne? Also viele empfinden das als ein Privileg, wenn man eine Bahncard hat und mit erster Klasse irgendwie durch die Lande fährt. Für mich war die Bahn im Wesentlichen das Büro, weil ich ständig unterwegs war. Und das fühlt sich dann gar nicht mehr nach Privileg an, sondern das ist einfach der Arbeitsplatz und man hofft, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Und natürlich diese Nähe zu politischen Ereignissen. Also selbst wenn man nicht selber die Entscheidung trifft, im Bundestag ist man dann doch dabei, wenn es offiziell verabschiedet wird. Auch wenn man dagegen stimmt bei der Kanzlerinnenwahl, man ist sehr, sehr nah dran. Das habe ich aufgegeben.
Ist schon so ein bisschen Macht auch aus der Hand gegeben.
Unbedingt. Also die Möglichkeit, direkt den Finanzminister im Parlament zu konfrontieren mit Fragen, wo er antworten muss. Gerade diese Fragemöglichkeiten, da kann man aus der Opposition heraus einiges machen. Und ich vermisse schon auch, das muss ich zugeben, die Parlamentsdebatten. Es hat mir immer Spaß gemacht, da zu sprechen, auch wirklich einzugehen auf das, was die anderen gesagt haben. und da die Argumente auszutauschen. Das ist schon ein besonderes Pult da im Bundestag.
Mhm. Hat es Kolleginnen oder Kollegen gegeben, weil am Ende verträgt man sich ja auch parteiübergreifend und geht auch mal einen Kaffee oder ein Bier trinken, die Ihnen gesagt haben, sag mal, bist du bekloppt?
Nee, bekloppt hat niemand gesagt. Die meisten haben gesagt, oh, das ist mutig. Mhm. Und manchmal schwang bei dem mutig mit, hast du das dir wirklich gut überlegt? Mit. Aber bei ganz vielen habe ich gespürt, dass sie großen Respekt haben vor dieser Entscheidung, weil sie eine Unabhängigkeit gezeigt hat. Und manche haben gesagt, puh, eigentlich sollte ich sowas auch mal machen. Mhm. Und ja, also bei manchen habe ich gemerkt, dass sie darüber auch nachgedacht haben, ob sie eigentlich selber jetzt schon zu lang dabei sind. Und ich würde mal sagen, es gibt im Bundestag auch einige, die sind auch schon zu lang dabei.
Okay. Wollen Sie Namen nennen?
Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich finde, wenn man so einige Legislaturperioden hat, ist ja die Frage, hat man noch neue Energien? Ist man noch wirklich an der Sache interessiert oder geht es dann nur noch um den Machterhalt? Mhm. Und ich finde, es tut dem Parlament gut, wenn es Wechsel gibt. Es tut der Politik gut, wenn es Wechsel gibt. Demokratie lebt davon, dass nicht immer alle in derselben Position über Jahrzehnte sind.
Die Grundfrage, die mich beschäftigt, ist, wollten Sie was Neues machen, um was Neues zu machen? Was ja viele Menschen kennen, die sagen, nach einer gewissen Zeit, meistens diese 7 Jahre, wo man sich mal neu erfinden möchte. Oder mussten Sie was Neues machen, weil Sie es nicht mehr ertragen haben, dazuzugehören?
Weder noch, sondern wir haben zu diesem 10. Jahrestag der Lehman-Pleite in dem Kreis derer, die sich seit langem mit Finanzmarktthemen beschäftigen, einfach festgestellt, wir haben alle die letzten Jahre wahnsinnig viel gearbeitet, damit die Finanzmärkte besser aufgestellt werden, dass sie im Dienst der Menschen sind. Mhm. Und wenn man mal einen Strich drunter macht, ist erschreckend wenig rausgekommen. Wir brauchen jetzt einen neuen Anlauf. Wir brauchen dann eine Organisation, die dieses bündelt, wo wir strategisch zusammenarbeiten. Denn auf der einen Seite gibt es hunderte von Lobbyisten im Bankenverband, im Versicherungsverband und auf der anderen Seite ein paar wenige unabhängige Experten. Und wenn die nicht strategisch zusammenarbeiten, ist klar, wer gewinnt. Die Bankenlobby, die Versicherungslobby. So, und von daher kam die Idee nicht daraus, dass ich sagte, ich muss aus dem Alten raus, sondern wir haben gesagt, um unsere politischen Ziele zu erreichen, brauchen wir was Neues. Und das ist spannend.
In was Neues rein, das Bürgerbewegung Finanzwende heißt. Sie genau. Sind der Gründer?
Ich bin nicht der Gründer, sondern ich bin einer der Gründer und habe aber dann eben mich bereit erklärt, die Vorstandsaufgabe zu übernehmen, auch das Gesicht nach außen zu sein. Aber das Ganze hätte ich nicht gemacht und wäre nicht ins Entstehen gekommen, wenn es da nicht einen Kreis von Gründungspersönlichkeiten gegeben hätte, die auch richtig Know-how mitbringen, also die viel auch in der tatsächlichen Vereinsarbeit leisten.
Und was genau machen Sie da? Wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
Ich bringe einfach mal ein paar Beispiele, was wir konkret schon gemacht haben. Das eine ist, dass wir eine Studie gemacht haben mit Testkäufen. Das heißt, wir haben Testkäufer reingeschickt in die Banken und uns angeschaut, wenn da jetzt ein Kunde kommt und er braucht zum Beispiel für die Autoreparatur einen Kredit von 3.000 Euro, 4.000 Euro, so einen typischen Konsumentenkredit. Mhm. Was passiert dann eigentlich? Werden da die Gesetze eingehalten? Wird der gut beraten oder wird der eigentlich in Sachen reingedrängt, die ihm schaden? Und leider ist bei vielen Banken letzteres der Fall. Und wir haben das dann ausgewertet, festgestellt, dass da teilweise Effektivzinsen von über 20% rauskommen. Also solche Missstände aufzudecken, wo Kunden einfach richtig schlechte Sachen bekommen bei den Banken, richtig schlecht behandelt werden, das ist zum Beispiel ein Teil unserer Arbeit.
Und dann sind Sie so eine Art Stiftung Warentest. Habe ich jetzt sofort einen Vergleich im Kopf?
In diesem Fall könnte man den Vergleich gut ziehen, wobei die Testkäufer auch nicht so regelmäßig machen. Ein anderes Beispiel, wir haben in Zürich uns vor ein Gericht gestellt, als dort ein Whistleblower, nämlich der Anwalt Eckhard Seid, von einer Bank vor Gericht gezerrt worden ist, um ihn hinter Gittern zu bringen. Warum? Weil er hat kriminelle Aktivitäten, die in dieser Bank stattgefunden haben, also die Materialien, die das belegt haben, an die Staatsanwaltschaft gegeben. Das heißt, er hat Kriminelles angezeigt und ist deswegen in der Schweiz wegen Wirtschaftsspionage angezeigt worden. Es geht da um die Cum-Ex-Geschäfte, also diese kriminellen Steuergeschäfte, die uns allen über 10 Milliarden Euro aus der Tasche gezogen haben. Und wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass der Hinweisgeber vor Gericht gestellt wird und ins Gefängnis kommt und die Täter bisher alle frei rumlaufen und haben versucht, die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken und ihn auch zu unterstützen. Das ist dann etwas, was eine Stiftung Warentest nicht machen würde.
Gerhard Schick ist mein Gast im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Musikalisch sind Sie auch, ne?
Ich habe als Jugendlicher sehr viel Musik gemacht und mache immer noch ziemlich viel, singen im Chor und spiele Klavier.
Klavier spielen ist so ein Ding, ich wollte es immer und durfte nicht. Ich musste Geige spielen, weil das Klavier zu Hause nicht reingepasst hat. War das der Wunsch? Sind Sie zu den Eltern gegangen und gesagt, ich möchte bitte Klavier lernen? Oder haben die gesagt, das solltest du vielleicht mal tun?
Ich glaube, der Impuls kam von Ihnen, aber es war dann so, vielleicht mit Ausnahme der ersten Woche hat man mich nie zum Üben drängen müssen. Ich habe stundenlang am Klavier gesessen, viel improvisiert und ist heute noch so, wenn irgendwie Stress ist oder ich irgendwas besondere Emotionen ist, ich setze mich ans Klavier.
Und in was für einem Chor singen Sie?
Das ist hier ein Chor in Schöneberg, der im schwulen Bereich aktiv ist. Wir haben jetzt auch am Festival gesungen und wir machen alles von Barbershop, Vocal Jazz, Pop, querbeet.
Richtig laut?
Manchmal laut und manchmal leise.
1972 sind Sie in der Nähe von Tübingen geboren. Bei einem Mädchen würde man sagen, Sie sind das Nesthäkchen gewesen. Bei einem Jungen sagt man, glaube ich, der Benjamin, weil Sie haben drei ältere Geschwister, dazu Mutter, Vater. Ich stelle mir das vor wie Schlaraffenland. Fünf Leute, die sich nur um Sie kümmern, oder?
Keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass es immer lecker war zu Hause. Und ich erinnere mich gerne an so die gemütlichen Runden so bei Tisch. Also man hat gern gegessen, vor allem leckeren Kuchen und
Riecht es denn eher süß oder eher herzhaft, wenn Sie
eher süß, Weihnachtsplätzchen und Sonntagskuchen.
Was waren das so für Verhältnisse? Also es gab Weihnachtsgebäck, es gab einen gemeinsamen Tisch, wo Sie alle gesessen haben. In was für Verhältnisse sind Sie denn geboren worden?
Der Glaube spielte eine große Rolle in der Familie, also ganz viel die religiösen Feste, die man dann auch mit großem Freundeskreis zusammengefeiert hat. Das war viel los in dem Haus, also immer wieder auch Besuch, der einfach auch mit dazu gehört hat. Und das Leben der Kirchengemeinde hat eine große Rolle gespielt. Also alle waren irgendwie in der Kirchengemeinde aktiv. Mein Vater als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Meine Mutter hat Kindergottesdienste geleitet. Ich war Ministrant, meine Geschwister in der katholischen Jugendarbeit aktiv.
Gab es Regeln?
Oh, ganz viele.
Ja. Gab es politische Einflüsse schon?
Also aktiv Parteipolitik gab es keine, aber das Christentum ist immer auch als etwas Politisches interpretiert worden im Sinn von um Gerechtigkeit, da betet man nicht nur, sondern da tut man auch aktiv was dafür. Und so bin ich dann auch über die katholische Hochschulgemeinde später in den Bereich fairer Handel gekommen, also eine Weltladen und so. Das ist etwas, das war zu Hause angelegt. Also das Denken, es gibt Menschen auf der anderen Seite der Erde, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und unsere Aufgabe ist nicht nur irgendwie brav und gläubig zu sein, sondern aktive Unterstützung zu leisten.
Also kann ich sagen, Sie sind mit einem grünen Gedankengut schon auch zu Hause aufgewachsen?
Grün war das zunächst gar nicht. Ich glaube, das war eher geprägt von einem Gerechtigkeitsgedanken und vor allem so einem Gedanken von Menschenwürde. Also was ich mitbekommen habe, ist, jeder Mensch ist gleich viel wert. Und das habe ich ganz besonders gespürt, wenn ich dann später irgendwie mit Bankchefs oder so, die ein Vielfaches von mir verdienen und irgendwie sich unwahrscheinlich wichtig fanden, ich kam mir nie klein vor neben denen. Jeder Mensch ist genau gleich viel wert.
Woher kam dieser Hang zur Politik? Also mit Mitte 20, 24 waren Sie, glaube ich, als Sie in die Partei auch eingetreten sind, als Sie das grüne Parteibuch bekommen haben und wollten. Woher kam das?
Also zu Hause habe ich eigentlich im Wesentlichen Musik gemacht. Ich war dann Organist und habe da viel gemacht, hatte damals schon eine kleine Gesangsgruppe und so. Das Politische kam später. Ich wollte dann, als es die Frage war, was will ich eigentlich im Leben machen, ich wollte mich beschäftigen, was eigentlich diese Gesellschaft ausmacht, wo die Entscheidungen getroffen werden. Ich habe festgestellt, diese Sphäre des Geldes, die ist schon extrem wichtig. Ich habe dann Wirtschaft studiert und dann über diese Fragen fairer Handel, ungleiche Entwicklung, bin ich zu den Grünen gestoßen. Auch die Frage nachhaltiges Wirtschaften, Ökosteuer, das waren so Themen, die mich beschäftigt haben.
Sie haben Volkswirtschaftslehre studiert in Bamberg, haben auch promoviert. Das ist schon kurios, dass jemand, der die Wirtschaft heute ganz genau unter die Lupe nimmt und sagt, da läuft nicht alles so, wie ich mir das vorstelle, mit der Wirtschaft Deutschlands auch groß geworden ist und auch darüber promoviert hat. So, wann kam denn für Sie dieser Bruch während dieses Studiums?
Gar nicht während des Studiums, sondern es war eigentlich von Anfang an, ich bin mit der Frage rein, Warum gibt es so ganz unterschiedliche Erklärungen dafür, warum manche Menschen arm sind und andere reich, warum manche Länder unterentwickelt sind und andere hochentwickelt? Da habe ich eben zu Hause, lag die FAZ auf dem Tisch und da habe ich so die typischen neoliberalen Gedanken in den 80er Jahren gelesen. Und auf der anderen Seite war da diese Vorstellung, die ich aus dem linken oder damals eher kirchlichen Bereich mitbekommen habe von: Das sind unfaire Verhältnisse, das ist ungerecht, das darf nicht sein. Und in diesem Spannungsverhältnis bin ich eigentlich immer gewesen, habe immer versucht, beide Seiten, also das, was meine Professoren gesagt haben, zu verstehen. Aber gleichzeitig habe ich ganz viele kritische Bücher gelesen und mich dann im fairen Handel sozusagen erstmals auch politisch betätigt. Sozusagen der erste politische Akt war vielleicht der Verkauf einer fair gehandelten Banane, wenn man das so im Rückblick so sehen will.
Woher haben Sie die Antworten geholt auf diese Fragen, die Sie hatten?
Na, viel in der Diskussion mit anderen Leuten, viel gelesen und ich würde nach wie vor sagen, es gibt nicht eine Sache, wo immer eine Seite recht hat, sondern an vielen Stellen sind die Regeln einfach wirklich schief und haben Leute keine Chance rauszukommen aus ihrer Malaise. Da ist ungerecht, dagegen muss man ankämpfen. Auf der anderen Seite hat mich nie überzeugt, dass der Staat bei allem die Lösung ist. Und das habe ich dann in der Finanzkrise auch gesehen. Die Landesbanken, die öffentlichen Banken waren teilweise genauso schlimm wie die privaten Banken. Also deswegen bin ich ein überzeugter Marktwirtschaftler und insofern können meine alten Professoren vielleicht zufrieden sein. Aber ich weiß auch, die Regeln, die heute für die in der Marktwirtschaft gelten, führen dazu, dass sie häufig gar keine Marktwirtschaft mehr ist, sondern eine Machtwirtschaft, wo eigentlich nur noch Macht und Geld zählt und nicht mehr, ob man gute Leistung bringt.
Wie zerrissen sind Sie denn da drin, in diesem Konstrukt als Volkswirtschaftler, ich sag mal, groß geworden zu sein, promoviert zu haben, zu erkennen, das kann so alles nicht gehen und sich umzudrehen und die Waffen zu erheben, um jetzt mal so ein Bild aufzumalen?
Ich fühle mich da gar nicht zerrissen, sondern manchmal bei den Grünen war es so, dass ich den Eindruck hatte, ich bin einer der ganz wenigen, die wegen der Wirtschaftspolitik zu den Grünen gestoßen sind. Da war ich vielleicht schon so ein Fremdkörper, weil viele über die Frauenpolitik oder über die ökologische Frage zu den Grünen gekommen sind. Aber ansonsten ist es für mich eigentlich sehr klar, manche Missstände, die sind so evident. Und ich frage mich, warum nicht mehr Leute eigentlich dagegen aufstehen. Also dieses System produziert so viele Verlierer, wie es gerade ist. Und warum wehren die sich nicht eigentlich mehr dagegen?
Sie fühlen sich als Fremdkörper, haben Sie gesagt.
Nein,
bei den Grünen. Es könnte sein, dass die Linken jetzt sagen, jetzt rufen wir ihn definitiv an.
Nein, ich habe nur gesagt, ich war einer der ganz wenigen, die wegen der Wirtschafts- und Finanzpolitik zu den Grünen gekommen sind. Also bei mir war das ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie beim Protestieren gegen irgendwelche Langstreckenwaffen oder gegen einen Atommeiler sozialisiert, grün sozialisiert worden bin, sondern ich habe mir überlegt, was ist die Gruppe, mit der ich zu einer Wirtschaft beitragen kann, die Sinn gibt oder die Menschenwürde respektiert. Das ist so das, was ich im Studium mitbekommen habe, eben Freiburger Ordoliberalismus, also die Suche nach einer menschenwürdigen Wirtschaftsordnung. Und da hatte ich den Eindruck, diese Partei ist die Grünen, da gehöre ich dazu. Da muss ich gucken, ob ich da Verbündete finden kann.
Gerhard Schick ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und hat gerade gesagt, was ist das für ein Song? Und ich habe Ihnen gesagt, dass es Charlie Winston Fear and Love ist. Ginge der auch auf dem Klavier so spontan, könnten Sie?
Ich würde das jetzt nicht spontan spielen können. Ich bin eher der Blattleser. So, wenn Freunde Noten mitbringen, dann legen wir einfach mal los.
Aber ist das nicht unglaublich toll? Sie können Klavier spielen, Sie können in jede Hotellobby gehen, das Ding aufmachen und sich eigentlich dran setzen.
Das mache ich manchmal auch.
Wirklich?
Ja, tatsächlich.
Ich habe neulich ein Klavier gesehen, da war so ein Schloss dran und es stand dran, I'm having my beauty sleep. So viel wie, setz dich bitte nicht dran und fang an zu spielen. Das Buch Machtwirtschaft, nein danke, das haben Sie vorgelegt. Wie viel ist Marktwirtschaft eigentlich Machtwirtschaft, Herr Schick?
Also an vielen Stellen haben wir natürlich noch marktwirtschaftliche Strukturen, wo es viele kleine Unternehmen gibt, die im Wettbewerb sind, die sich an die Regeln halten müssen und so. Aber an vielen Stellen auch kann man sehen, dass es eigentlich nur noch um wirtschaftliche Macht gibt, wo große Unternehmen einfach so stark dominieren, dass andere kaum Platz haben. Das gilt natürlich für diese großen IT-Unternehmen, also wie Amazon und Facebook, die enorm verdrängt haben an kleinen Unternehmen und jetzt inzwischen eine solche Marktmacht haben, dass man sich teilweise die Wirtschaft gar nicht mehr vorstellen kann. Oder nehmen wir Google bei den Suchmaschinen, eine enorme Dominanz, die dann eben auch teilweise genutzt wird, um eigene Unternehmen besonders nach vorne zu schieben und dann ist der Wettbewerb nicht mehr fair. Oder auch dann, und das darf in einer Marktwirtschaft eigentlich überhaupt nicht sein, wenn Unternehmen selber die Gesetze mitschreiben. Und das konnte ich eben in meiner Arbeit im Bundestag sehen, dass teilweise ganze Passagen von Positionspapieren des Bankenverbandes oder Versicherungsverbandes direkt ins Gesetz gewandert sind. Sowas darf in einer Marktwirtschaft nicht vorkommen, dass die Unternehmen selber die Regeln setzen, sondern die Regeln sollen ja so sein, dass insgesamt was Gutes rauskommt, was gut für die Kunden, was gut für Bürgerinnen und Bürger ist.
Kann man das den Unternehmen vorwerfen oder muss man das woanders tun?
Ich habe bei meiner letzten Rede im Bundestag gesagt, dass das passiert, dass die Unternehmensverbände ihre Sachen direkt ins Gesetz platziert kriegen. Das ist nicht nur der Fehler der Lobbyisten, sondern das durfte dieser Bundestag nicht zulassen. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend bessere Regeln gegen Lobbyismus, also ein Verbot von Parteispenden für Unternehmen. Und wir müssen den Lobbyismus transparenter machen durch ein gutes Lobbyregister. Denn gerade im Finanzbereich kann man eben sehen, dass die Regeln häufig schlecht sind für die Kunden, schlecht sind für Bürgerinnen und Bürger und gut für wenige Unternehmen.
Das klingt für mich so, als würde sich die deutsche Politik in so einem Sumpf bewegen, wo sie gar nicht so richtig festen Boden unter den Füßen hat. Kann das sein, dass die es kontrollieren, die mitbestimmen, dass der Bundestag vielleicht gar nicht schlau genug ist?
Also es gibt sehr viele schlaue Menschen im Bundestag. Die Frage ist ja, ob der Wille da ist, wirklich im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern die Gesetze zu machen oder ob man den Einflüssen aus der Wirtschaft sehr schnell nachgibt. Und wenn man sich jetzt gerade anguckt bei so einem Klimapaket, es geht um das Überleben von der Menschheit auf unserer Erde, da würde man sich ja schon wünschen, dass da ein bisschen knackiger losgelegt wird und nicht so viel Rücksicht genommen wird auf wenige Unternehmen in der Automobilindustrie, in der Energieerzeugung, die da ihre Geschäftsmodelle ändern müssen.
Wenn man sich so die Krisen der letzten Zeit vor Augen führt, wir haben diese P&R-Container-Geschichte gehabt, wo es um Container anlegen geht, es gibt die Cum-Ex-Geschäfte, die Deutsche Bank schießt mir sofort durch den Kopf. Gibt es genügend staatliche Kontrolle, die beobachtet, die kontrolliert?
Es gibt sehr viele Gesetze. Es gibt Aufsichtsbehörden für alles Mögliche. Im Finanzmarktbereich gibt es die Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Aber was wir eben festgestellt haben,
ist, die immer wieder kritisiert wird.
Genau, dass die häufig ihren Job nicht gut gemacht haben. Also gerade bei P&R, was Sie als Beispiel genannt haben, da geht es ja darum, dass Leute in Schiffscontainer investiert haben, aber diese Schiffscontainer gab es teilweise gar nicht. Das hätte eine Aufsichtsbehörde feststellen können. Sie hätte dann den Verkauf von solchen Finanzprodukten verhindern können und damit wäre der Schaden nicht so groß geworden. Es geht ja hier um 3,5 Milliarden Anlegergelder und 54.000 betroffene Menschen, die teilweise richtig viel Geld jetzt verloren haben, das sie teilweise fürs Alter angelegt haben. Und das ist etwas, was mich ärgert, dass Jahr für Jahr immer wieder es Betrugfälle gibt. Das ist ja kein Einzelfall. Und wir haben deswegen, wir sind zu einer Gläubigerversammlung bei P&R hingegangen und haben mit Betroffenen zusammen einen Brief an den Chef der Finanzaufsicht geschrieben und gesagt, ihr müsst da besser hinschauen.
Und dann gibt es diese sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, diese Geschäfte, wo Menschen ganz schlau waren zu sagen, wenn wir in ziemlich zügigen Timeslots Geld von A nach B hin und her transferieren, kann es keiner mehr nachkontrollieren, wann es wie wo war. Wir können auf diese Art und Weise Milliarden Gewinne machen. Diese Menschen werden berechtigterweise vor Gericht gestellt, werden kontrolliert, werden vielleicht bestraft. Der Staat aber ja nicht. Ne? Also die auch aufpassen sollen, nicht.
Naja, es ist ja noch krasser. Also zum einen, dass die Leute jetzt vor Gericht gestellt werden, ist nicht dadurch entstanden, dass die Finanzbehörden die Anzeige erstattet hätten und die Informationen an die Staatsanwaltschaft gegeben haben als erstes. Es ist nicht dadurch entstanden, dass der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der die Informationen über diese Geschäfte hat, das an die Staatsanwaltschaft gegeben hat, sondern es entstanden, weil ein Anwalt Unterlagen hatte und die an die Staatsanwaltschaft weitergereicht hat. Also der Staat hat nicht das Nötige getan, um diese Geschäfte aufzuklären und die Täter zu bestrafen. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat immer noch viel zu wenig Experten jetzt bereitgestellt, um den Tätern wirklich gut den Prozess machen zu können. Mhm. Denn es ist ein hochkompliziertes Thema, wo man eigentlich alle Experten zusammenziehen müsste. Und was mich besonders aufgeregt hat, teilweise haben Landesbanken diese Cum-Ex-Geschäfte auch gemacht. Landesbanken sind öffentliche Banken, die gehören uns, Bürgerinnen und Bürger. Und die haben Geschäfte gemacht, mit denen uns, Bürgerinnen und Bürgern, direkt in die Tasche gegriffen worden ist. Sowas darf es nicht geben.
Wem vertrauen Sie eigentlich Ihr Geld an?
Ich bin überzeugter Genossenschaftsbanker. Aber ich muss sagen, es ist wirklich nicht leicht zurzeit. Der Finanzmarkt ist ja auch kaputt, das sieht man in den Niedrigzinsen. Wirklich sinnvoll mit dem Geld gerade umzugehen, wenn man welches hat. Und beide Seiten haben gerade Probleme. Manche Leute, die zu wenig haben, aber auch die Leute machen sich Sorgen, dass sie gar nicht fürs Alter vorsorgen können.
Dr. Gerhard Schick ist im Gespräch, Deutschlandfunk Kultur, also mit dem Blick auf die Wirtschaft, mit dem ehemaligen Finanzexperten der Grünen, der vor einem Jahr sein Mandat, seine Ämter niedergelegt hat. Wie eng hängen eigentlich Wirtschaft und Klima zusammen? Als Grüne wird Sie das ja begeistern, was da gerade beim Klima passiert. Wie eng sind Wirtschaft und Klima verbunden?
Naja, begeistern. Es ist höchste Zeit, dass das Thema auf die politische Tagesordnung kommt. Meine Erfahrung in den letzten Jahren war, dass die klugen Leute in der Finanzwirtschaft viel weiter waren als die Politiker, nämlich gesehen haben, wenn wir nicht schnell aus den Aktien rausgehen von Kohleunternehmen, werden wir da richtig viel Geld verlieren, denn das ist nicht zukunftsfähig, dieses Geschäftsmodell. Und darum geht es jetzt gerade bei dem, was man Green Finance nennt, dass man versucht zu vermeiden, dass noch sehr viel Geld, zum Beispiel unsere Altersvorsorge, in Assets reingeht, also in Geldanlagen, die eindeutig an Wert verlieren müssen. Es ist ja klar, wir können in Zukunft nicht mehr mit lauter Autos, mit Verbrennungsmotor rumfahren, nicht mehr so viel fliegen, nicht mehr so viel Kohle verfeuern für die Stromproduktion. Aber der Börsenwert der entsprechenden Unternehmen, die diese Geschäftsmodelle haben, ist eigentlich immer noch relativ hoch. Das heißt, es ist notwendig, dass es da Anpassungen geben wird. Und eine Sache, für die wir uns jetzt einsetzen bei Finanzwende, ist eben, dass gerade dort, wo der Staat Geld anlegt, er nicht diesen Fehler macht, dass unser Geld in Unternehmen investiert ist, wo eindeutig Geld verloren werden wird in den nächsten Jahren. Mhm. Und bisher ist es so, das ist ja ein bisschen schizophren, dass die Bundesregierung eine Klimastrategie hat, ein Klimapaket verabschiedet, aber nach wie vor die Beamtenpensionen des Bundes ohne klare Nachhaltigkeitskriterien angelegt werden. Das heißt, sehenden Auges wird der Staat da Geld verlieren.
Was genau möchten Sie denn verändern? Also ich vergleiche jetzt mal, es gibt Greta Thunberg im Klimabereich, die bei der UNO-Vollversammlung sitzt und sagt, how dare you? Ist es die Aufgabe, auch so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wenn ihr so weitermacht in der Wirtschaft, dann werden wir uns an dem, was ihr tut, in 2, 3, 4 Jahrzehnten so brutal verschlucken, dass wir keine Luft mehr kriegen?
Es ist durchaus ähnlich. Im Finanzbereich kann man eben sehen, das System ist instabil. Es gibt zu viel Schulden im Verhältnis zur realen Wirtschaftsleistung. Das Finanzsystem ist ja offensichtlich kaputt. Wenn es Negativzinsen gibt, dann heißt es ja, dass die Übertragung von Sparen in Investieren nicht mehr funktioniert. Die Anreize sind falsch. Mhm. Und deswegen ist es ziemlich klar, es wird nochmal wackeln am Finanzmarkt. Wir wissen nicht, wo genau und wann genau. Aber wir meinen eben, man muss es vermeiden, dass es nochmal so crasht wie 2008. Wir müssen aus dieser letzten Krise lernen, die eigentlich uns immer noch begleitet. Denn was würde denn ein neuer Crash auch für unsere Demokratie bedeuten? Das Vertrauen wäre nochmal stärker erschüttert. Und deswegen versuchen wir alles zu tun, um dieses System stabiler zu machen.
Aber wie kriegt man das denn hin? Wirtschaft ist Wirtschaft, ist ein Wettrennen. Jeder möchte der Erste sein. Jeder möchte am meisten haben, fast sogar verständlich.
Na, es ist ja so, die guten Vorschläge lagen in den letzten Jahren auf dem Tisch. Sie sind nur ausgebremst worden von der Banken- und Versicherungslobby. Zum Beispiel müssten wir dringend mehr Eigenkapital bei den Banken haben. Jedes normale Unternehmen hat 20-30% Eigenkapital. Und bei den Banken sind wir im Durchschnitt so bei 4-5%. Das ist viel zu wenig. Das könnte man hochsetzen und damit würden die Banken stabiler werden. Ist aber ausgebremst worden in den letzten Jahren. Oder die alte Idee des Trennbankensystems, dass man eben das gefährliche Investmentbanking trennt von dem normalen Spar- und Kreditgeschäft. Der Gesetzentwurf lag in Brüssel auf dem Tisch und die Bankenlobby, in dem Fall die französischen Großbanken, haben es verhindert. Oder den Hochfrequenzhandel, wo wir immer noch in irrsinniger Geschwindigkeit Gelder hin und her handeln, zum Schaden der Gesellschaft, bloß dass ein paar Leute da abzocken können. Und solche Sachen wollen wir stoppen, das wollen wir ändern, damit das System stabiler wird.
Verstehe ich, das ist Ihre Aufgabe. Beim Klima können wir ja alle irgendwie etwas tun. Das haben wir jetzt inzwischen auch alle verstanden. Sag mal, wir nehmen keine Plastiktüten mehr. Wie können wir denn in Ihrer Branche als Normalos mithelfen?
Das ist in der Finanzbranche eigentlich ähnlich wie beim Klima. Kein Einzelner kann das Klima retten. Auch wenn jetzt ein Einzelner auf jede Plastiktüte verzichtet, sich vegan ernährt und nicht mehr Auto fährt und nicht mehr fliegt, das wird es nicht ändern. Wir können das nur politisch, wir können das nur gemeinsam verändern. Und genauso ist es im Finanzmarkt auch. Wenn jetzt Einzelne sagen, ich ändere meine Kontoverbindung und bin jetzt bei einer Umweltbank, dann ist das gut, um solche Initiativen zu unterstützen. Aber wirklich ändern im Großen wird das System dadurch nicht. Das geht nur, wenn genug Leute politisch mitmachen. Und deswegen haben wir auch die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet, dass es eine Möglichkeit gibt, mitzumachen, um dieses System stabiler zu machen. Wir werden also immer wieder auch Angebote haben, wo Leute konkret sich einmischen können, indem sie eine Unterschrift leisten, indem sie bei einer Aktion mitmachen. Denn unsere Überlegung ist nicht, jeder Einzelne soll jetzt irgendwie zu einer anderen Bank wechseln. Das kann auch mal ein guter Weg sein. Sondern gemeinsam müssen wir ein Gegengewicht gegen Banken- und Versicherungslobby machen. Nur so kriegen wir das System stabiler aufgestellt. Also so schädliche Sachen wie ein Hochfrequenzhandel ausbremsen. So etwas Sinnvolles wie eine Finanztransaktionssteuer einführen. Das sind Ziele, für die wir kämpfen. Aber das schaffen wir nur, wenn möglichst viele Leute mitmachen.
Mhm. Sie würden wahrscheinlich auch gerne mal How dare you sagen, oder? Vor so einem richtig großen Forum?
Unbedingt. Also ich meine, wenn man sich überlegt, wie viel Kriminalität es am Finanzmarkt immer noch gibt, dass alle großen Banken Probleme mit Geldwäsche haben oder die Cum-Ex-Geschäfte. Es ist ja krass, was da teilweise läuft und wie viele Verlierer dabei produziert werden.
Hm. Gerhard Schick, im Gespräch in Deutschlandfunk Kultur vor einem Jahr Schluss gemacht mit der aktiven Politik im Bundestag. Und ich habe immer noch diese Frage im Kopf, das, was Sie jetzt propagieren mit der Bewegung Finanzwende, wäre es nicht viel, viel einfacher gewesen, es im Bundestag zu machen und dort auf den Tisch zu hauen, statt jetzt aus dieser kleinen Organisation heraus zu fungieren?
Ich habe im Bundestag auf den Tisch gehauen, aber ich will mal ein Beispiel nennen. Ich hatte dann im Bundestag kurzfristig einen Antrag auf den Tisch liegen, wo sich der Vorstand der geretteten Commerzbank nochmal ein höheres Gehalt genehmigt hat, obwohl er keine gute Arbeit gemacht hat, sondern die Bank gegen die Wand gefahren hatte. Mhm. Ich habe mich wahnsinnig geärgert. Natürlich konnte ich dagegen stimmen. Ich konnte nachher im Plenum reden und auf den Putz hauen. Aber ich konnte es nicht verhindern. Und wenn wir gemeinsam, wenn viele Leute auf unserem Verteiler sind, wenn viele Leute mitmachen bei Bürgerbewegung Finanzwende, können wir in solchen Momenten den Protest zielgerichtet auch organisieren, können Einfluss nehmen auf die Debatte und solche Sachen wirklich verhindern. Das dagegen reden, das konnte ich viel. Aber ich konnte nicht die Unterstützung von vielen Menschen haben. Obwohl natürlich die meisten Leute dagegen sind, dass ein Bankvorstand, der eine Bank gegen die Wand fährt, auch noch ein extra hohes Gehalt bekommt. Und solche Sachen habe ich laufend gehabt, wo es total ärgerlich war, dass ich nicht Menschen informieren konnte und sagen, lasst uns gemeinsam dagegen was machen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit in einer Struktur, wo viele Experten mitarbeiten, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger einfach mitmachen können, dass wir es schaffen, wirklich ein Gegengewicht zur Bankenlobby zu sein, ein Gegengewicht zur Versicherungslobby. Das ist dringend notwendig. Unsere Gesellschaft hat Umweltverbände, sie hat Sozialverbände. Aber bisher gab es keine Organisation, die im Finanzmarkt was gemacht hat. Und das schaffen wir jetzt.
Klingt, als seien Sie fast so verzweifelt, dass es auch keine Rückkehr in diese alte Beziehung gibt. Also die Liebende muss nicht wieder um die Ecke kommen, die Politik.
Mir hat das alles Spaß gemacht. Aber es geht ja nicht um, ob es sich für einen selber gut anfühlt. Sondern ich habe nach 10 Jahren nach der Finanzkrise festgestellt, das System ist nicht stabiler geworden, obwohl ich total viel gearbeitet habe. Dann muss man doch einen neuen Anlauf nehmen.
Also keine Rückkehr.
Vielleicht gibt es irgendwann die Zeit, wo es sinnvoll ist, was anderes zu machen. Aber ich glaube, wenn wir einen nächsten Crash verhindern wollen, dann müssen jetzt ganz viele Leute mitmachen. Und ein nächster Crash würde uns alle sehr viel kosten, würde uns sehr viel Schaden anrichten. Und deswegen müssen wir alles tun, um es zu verhindern.
Nach 10 Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur. Und darin geht es unter anderem mit dem Bauhaus um die Welt. Ich sage Ihnen auch, dass es bis zu den Nachrichten noch die schweizerisch-deutsche Kombi Boy, nämlich zwei junge Frauen gibt, die auffordern, alles hinter sich zu lassen. Drive, Darling. Gerhard Schick, unser Gast. Ich danke Ihnen sehr. Drive Darling könnte Ihr Titel sein. Er geht aufs Rad und jetzt geht's wohin?
Jetzt geht's ins Büro und werde einige nette Sachen lesen über die schlechte Arbeit der Finanzaufsichtsbehörde.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.